der Vorteil hier ist, es herrscht so ein gewisses mediterranes Laissez-faire. Es ist alles nicht so stressig, es ist alles klein. Also.
Prost, Mahlzeit, der Podcast rund um Wein, Kulinarik und andere Dinge, die das Leben schön machen. Von und mit Conny Weinlover und Christoph Baumert.
So, jetzt wirklich Mahlzeit aus dem Südburgenland. Liebe Conny, wer hat sich vor das Mikrofon getraut?
Hallo, grüß euch. Wir sind in Deutschschützen bei einem Weingut, das zeigt, dass Leidenschaft manchmal stärker ist als jeder Lebensplan. Denn unser Gast, ursprünglich war eine Karriere als Wirtschaftsinformatiker geplant oder international gearbeitet und dann aber gemeinsam mit seiner Frau den Traum vom eigenen Weingut erfüllt. Heute steht sein Name für charakterstarke Blaufränkischweine, nachhaltige Philosophie und einen ganz eigenen Zugang zum Thema Genuss. Beim Weingut Stefano, bei Stefan Oberpfalzer, geht es um Ruhe, Herkunft und darum, Wein als Kunstwerk zu verstehen. Heute eine Folge Mut zur Veränderung, zweite Lebenswege und die Frage, warum man manchmal genau das tun sollte, wovon man schon lange geträumt hat. Servus Stefan, es freut uns sehr.
Servus.
Ich kann da jetzt ein bisschen aus dem Nähkästchen mitplaudern. Ich komme auch aus der Informatik, habe auch mein eigenes kleines Unternehmen gehabt, habe Klein- und Mittelbetriebe betreut und irgendwann habe ich das Problem erkannt, dass in der fortschreitenden Entwicklung ich mit Schulungen, Serverinfrastruktur und solches auch nicht mehr mithalten habe können. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt Mitarbeiter aufnehmen und das Ganze zu machen. Hopp oder Drop, mich hat es dann eher in die Eventtechnik betrieben, was eher sehr nahe jetzt mittlerweile liegt, weil das ist alles nur mehr Netzwerktechnik. Was war dein Anreiz, dich zu verändern?
Es ist irgendwann einmal langweilig geworden. Es ist im Prinzip, wenn man 15 Jahre jede Woche ein-, zweimal durch Europa fliegt, weil ich habe in Europa gearbeitet. Man ist in den tollsten Städten, man kennt aber die Flughäfen und die Hotels und die Industriegebiete. Wenn man halt am Abend um 8, 9 beim Kunden rauskommt, du gehst dann allein nicht mehr irgendwo hin, schaust dann noch irgendwo Altstadt an, du fährst dann nicht mit dem Taxi 20 Minuten irgendwo hin, um jetzt irgendeine Kirche anzuschauen. Und das wird dann irgendwann mal fad und dann ist der Zeitpunkt gekommen, wo ich gesagt habe, na, wie tun wir weiter? Und da war dann eigentlich ein ziemlich prägendes Erlebnis. Wenn es dich in Schwechat am Flughafen mit dem Namen anreden, dann bist du definitiv zu oft unterwegs.
Und grüß dich, Herr Stefan O. oder Herr O. falls auch mal.
Genau.
Wie geht's heute hin?
Ganz genau, ganz genau. Und das war dann der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, okay, aus Ende, es reicht, ich will was völlig anderes machen. Und lass die ganze IT eigentlich hinter mir.
Und wie kam es dann zum Wein?
Naja, das ist wieder eine ganz andere Geschichte. Mhm. Also ich bin im Prinzip südlich von Wien, so in der Badener Gegend, quasi aufgewachsen. Habe damit quasi die Jugend jedes Wochenende bei den dortigen Heurigen mit den Eltern und deren Freunden verbracht.
Soos oder wo warst
du? Baden, Soos, Pfaffstätten, ja, okay, ja. Kumpoldskirchen, die ganze Geschichte, weil wir dort in der Nähe gewohnt haben. Und dann während der Uni auf der TU in Wien, Karlsplatz, ist dann weniger der Wein, sondern mehr das Bier das Thema gewesen. Aber so ab, ich würde sagen, 1995, 1997 herum, ist dann eher der Schwenk zum Wein gekommen. Meine Frau und ich, wir trinken gerne beide Wein, guten Wein. Und so haben wir uns überlegt, was können wir jetzt machen oder was soll ich machen. Und dadurch, dass wir beide gern Wein trinken, fast immer nur eigentlich in Gegenden auf Urlaub waren, wo es Wein gibt, weil dort, wo Wein wächst, ist meistens die Landschaft schön, man isst gut, die Leute sind freundlich. Haben wir uns halt gedacht, das kann alles eigentlich nicht so schwierig sein. Mhm. Und wir haben beschlossen, das war so im Winter 2006, 2007, wir gründen unser eigenes Weingut auf die grüne Wiese. Sind weder von ihrer noch von meiner Seite irgendwie landwirtschaftlich vorbelastet. Also wir haben wirklich das komplett von null beschlossen und aufgebaut.
Und wie seid ihr auf Deutschschützen gekommen?
Niederösterreich und Steiermark sind eigentlich ziemlich schnell ausgeschieden. Wir gesagt haben, so nördlich der Donau ist sonst zu kalt. Die Badener Gegend, ja, zu weißweinlastig. Die Steiermark, ja, sehr viel Weißwein. Und auf jedem Hügel oben ist eh schon irgendwo ein Weingut. Und ich werde jetzt nicht unser Weingut irgendwo unterhalb von jemand anderem bauen. Wir haben gesagt, okay, dann ist Burgenland. Und wir haben uns dann so 2007, Anfang 2008 das ganze Burgenland wirklich vom Seewinkel bis da in Südburgenland 3-4 Mal angeschaut, waren wahrscheinlich in jedem Kaff, wo es mehr als einen Rebstock gibt. Und am Ende des Tages hat es uns eigentlich bei den Reisen immer wieder da im Südburgenland am besten gefallen. Mhm. Und wenn man jetzt dann sagt Südburgenland und Rotwein, ist dann klar, dass es dort Schützeneisenberg sein muss.
Also meine Frage erübrigt sich, das war nicht das Burgenland zuerst, sondern es ist alles ein Kombipaket gewesen. Ihr habt euch mit dem klaren Plan hierher entschieden und habt gesagt, da machen wir das.
Ganz genau. Weil auch wirklich das Gesamtpaket, wir sind südlich der Alpen, also auch vom Klima her, alles was nördlich, vom Norden oder vom Westen her kommt, ob jetzt Regen, Wind oder sonstiges, geht uns da im Südburgenland nichts an. Wenn, dann müsst ihr adriativ sein. Die Leute sind sehr freundlich. Ich sage immer, der Vorteil hier ist, es herrscht so ein gewisses mediterranes Laissez-faire. Es ist alles nicht so stressig, es ist alles kleiner, es ist alles viel entspannter als in anderen Regionen vom Burgenland und von ganz Österreich. Und damit hat einfach das Gesamtpaket hier gepasst. Mhm. Und auch wie die Leute von Anfang an auf uns zugekommen sind. Also nicht so, nicht, ja, da kommt irgendein Fremder daher.
Dem machen wir es jetzt einmal schwer, ne?
Der bütze jetzt was ein, das war im Nordburgenland
so. Ja.
Mhm. Wir hätten ursprünglich im Nordburgenland schon auch was im Auge gehabt. Mhm. Aber irgendwie haben die gesehen, auf dem Auto ist ein Salzburger Kennzeichen und damit war plötzlich alles doppelt so teuer.
Okay. Mhm.
Und daraufhin war es Nordburgenland Geschichte und das war da im Süden überhaupt kein Thema.
Wie stellt man sich das vor? Ihr seid jetzt beide berufstätig gewesen, erfolgreich berufstätig. Jetzt sagt man, ich will eigentlich nicht mehr, weil wegen dieser ewigen Hin- und Herfliegerei und eigentlich ist das eine Unruhe in meinem Leben. Und dann das ja komplett konträr ist, wo du viel draußen bist. Vorher warst du eigentlich eher immer in einem Büro mit Kunstlicht und im Finstern vielleicht irgendwo unterwegs. Jetzt hast du viel Tageslicht, die komplette Natur, alles, was dazugehört von Köten und Hitze und weiß ich nicht was. Komm jetzt daher ins Südburgenland, sag, ich möchte jetzt Wein machen. Sind sie da vielleicht netter wie jetzt im Norden oben? Aber wie startet man das?
Naja, mit viel Enthusiasmus, mhm. Sicher.
Mut auch.
Natürlich, es hätte auch komplett schief gehen können. Es gehört Glück dazu, es gehört Glück dazu, mit welchen Jahrgängen man anfängt. Weil wir gar nichts hatten, wie wir daher gekommen sind. Wenn wir entschieden haben, wir wollen hier den Betrieb gründen, es gab kein Haus, es gab keinen Keller, es gab einen kleinen Weingarten, den wir 2009 gepachtet haben. Und die ersten beiden Jahrgänge haben wir dann auch bei anderen Winzern mit denen in deren Kellern gemacht, mhm. weil wir noch nichts gehabt haben. Und da haben wir natürlich sehr, sehr viel von denen gelernt. Weil wir wirklich auch, sie haben uns im Weingarten unterstützt, woher soll man wissen, wie man es tut. Und auch die ganzen Schritte in der Kellerwirtschaft habe ich eigentlich viel von den Kollegen gelernt. Und ja, vorher noch 2008 eine kleine Ausbildung in Klosterneuburg. Also nicht die 5-jährige Schule, weil mit 38 in ein 5-jähriges Internat, ich weiß nicht, habe gesagt, das lassen wir doch aus.
Da ist mir immer der, der mit dem Auto fahren muss, weil die anderen da keinen Führerschein
haben. Ja, das ist vielleicht auch noch. Nein, das.
Und wenn sie in die Gasse, da kommt Herr Professor.
Ja, das tue ich mir nicht an. Nein, aber die haben bieten sehr interessante Kurse an, nennen das Praxiskurse für Nebenerwerbswinzer, wo sie, ich weiß nicht mehr, 18, 20 Tage über ein halbes Jahr verteilt, die wirklich jeden Schritt der Weinbereitung vom Weingarten, vom Rebschnitt bis zum Abfüllen beibringen. Und das ist halt das, was ich besucht habe, als theoretische Ausbildung. Und die Praxis war dann komplett da von den Kollegen.
Und gab es dann einen Moment mit deiner Frau, wo du dann am Abend mit ihr zusammengesessen bist bei einer Flasche Wein und gesagt hast, um Gottes Willen, was haben wir uns da anderen, wo dir bewusst wurde, was das alles für Arbeit ist?
Eigentlich nein.
Okay.
Eigentlich nein. Das ist, glaube ich, eher so das Thema bei meiner lieben Frau, dass sie halt jetzt dadurch, dass wir im Südburgenland sind, jede Woche nach Salzburg pendelt. Und mhm. das sind doch über 400 Kilometer in eine Richtung. Das trifft sicher sie mehr als mich da, weil ich gehe halt dann raus und arbeite weiter und sie muss halt Dienstag in der Früh für 4 Stunden ins Auto.
Okay, aber für die Autoindustrie gut.
Ja, aber.
Nein, muss nicht sein.
Es kostet halt viel, es ist viel Zeit und natürlich auch viel Stress. Mhm.
Aus welcher Branche kommt die Frau, wenn er so indiskret fragt?
Nein, ist ja nichts Unbekanntes. Sie ist Neurochirurgin in Salzburg, arbeitet dort minimalinvasiv, hat ihr eigenes Forschungslabor und ist dort auch Mitbegründerin der privaten Medizin-Uni, also auch dort engagiert. Und aufgrund dieses Konglomerats an Jobs, die sie da oben hat, fahrt sie noch immer hin und her, weil es Spaß macht, weil das alles Sachen sind, die sie natürlich hier in die Region nicht mitnehmen kann.
Klar, ja. Da muss der Landeshauptmann noch was bauen für sie.
Ah ja, das ist die Frage, ob man sich das dann irgendwann noch alles ein zweites Mal antut, weil zum Beispiel eine Uni zu gründen dauert ein paar Jahre, dieses Forschungslabor und das aufzubauen, das kostet einfach wahnsinnig viel Geld.
Verständlich.
Würdest du das wieder so machen, den Weg mit, wir schauen mal, wo es hinpasst und das dann wird es dort schützen?
Ja, wahrscheinlich ja. Es ist vielleicht jetzt seit sicher bald 10 Jahren nicht mehr so dieser massive Fokus auf Rotwein, wo wir damals hauptsächlich drauf geschaut haben. Dadurch, dass auch es sich in der Gesellschaft und das Konsumationsverhalten geändert hat, Richtung mehr Weißwein, leichtere Weine. Aber die Entscheidung, da in so eine Region zu gehen wie das Südburgenland, ja, auf jeden Fall. Wir haben uns auch bewusst gegen die großen touristischen Gebiete entschieden. Weil ich gesagt habe, ich halte das nicht aus, wenn jetzt von, ich weiß nicht, Mitte April bis Oktober die dauernd wahnsinnige Holländer mit ihren Wohnwegen vor der Tür haben und so weiter. Das hat uns nicht interessiert. Eher ruhigeres Gebiet, kleiner und damit für entspannter.
Mhm. Und der Antrieb war, Wein zu machen oder die Gastlichkeit zu fördern?
Nein, natürlich, also beides. Wie wir den Betrieb geplant haben, von wegen Gastlichkeit, haben wir auch gleich Gästezimmer dazu geplant, weil zu der Zeit war das Thema Kellerstöckel hier im Südburgenland noch nicht so populär, wie es die letzten 10 Jahre ist. Da gab es auch die Vonothek auf der Ratschen in Deutschützen noch nicht. Da haben gesagt, man braucht irgendwas, gerade wenn die Leute eben in die Gegend kommen. Aber das primäre Ziel war natürlich Weinbau, keine Frage.
Jetzt machen wir eine kurze Werbung für den Weinfrühling, der im ersten Maiwochenende stattfindet. Das ist aus eigener Erfahrung, kann ich sagen, es ist sehr, sehr, sehr schön, wenn man bei dir beim Weingut ist, weil man sitzt eigentlich, wenn man auf der Terrasse sitzt, mitten im Weingarten. Ich weiß doch nicht, ob es deiner ist oder ist deiner. Und wird rundum verköstigt und das Taxi fährt direkt dort vorbei oder die Busse, unbedingt erleben.
Erstes Maiwochenende. Mhm. Die Corny hat das vorher so schön ausschweifend erklärt mit dem nur in dunklen, künstlich beleuchteten Räumen Feuer verbracht und dann den Frischluftrausch erlegen. Wie teilt sich die Arbeit im Weingut bei euch auf? Was sind deine Aufgaben? Was gibt es da noch wie Mitarbeiter oder wie läuft das ab?
Hängt ganz von der Jahreszeit natürlich ab. Also die qualitätsrelevanten Schritte im Weingarten, wie gerade jetzt um die Jahreszeit Rebschnitt, machen wir komplett selber. Da habe ich keine Mitarbeiter oder sonst was, weil es mir einfach zu wichtig ist. Für die Laubarbeiten unterm Jahr habe ich Saisonniers, die jetzt teilweise schon seit über 10 Jahren für uns arbeiten, die quasi von Anfang Februar bis Ende September, Mitte Oktober nach der Lese bei uns sind und dann halt über den Winter zu Hause. Kellerwirtschaft mache ich komplett ich. Wenn es um die Küvettierung geht oder welche Weine wir wie jetzt abfüllen, ist das immer gemeinschaftliche Entscheidung mit meiner Frau. Weil das ist eine Entscheidung, die darf und sollte man eigentlich nicht allein treffen. Weil wenn man da einen schlechten Tag erwischt und man beschließt, ja, das ist eh toll, und am nächsten Tag denkst du, na, servus. Aber wenn es einmal wenn es schon zusammengepumpt ist, ja, das war's dann. Du hast keine Chance mehr und deswegen ist das auf jeden Fall ein Thema, was wir gemeinsam machen. Und die Monika verkostet sicher auch extrem gut. Also was ja allgemein bekannt ist, dass Frauen da eigentlich wesentlich sensibler sind bei den Verkostungen. Und wenn wir externe Termine haben, Verkostungen, größere Geschichten, macht man das eigentlich immer gemeinsam. Mhm. Also wenn jetzt so wie heuer im Mai die Via Vinum ist, dann sind wir auf jeden Fall, sind wir immer zu zweit. Sodass, wenn doch mehr los ist oder dass man sagt, es kann sich einer mal verabschieden vom Stand und ein bisschen herumschauen, Aber wenn ich allein bin, kann ich eigentlich meinen Stand nie allein lassen. Mhm. Und da teilen wir uns die Arbeit sehr wohl auf. Ja. Oder bei manchen Sachen schicke ich überhaupt nur meine Frau. Mhm. Ja, wenn zwei Sachen parallel sind, muss man sie halt irgendwie genau, aufteilen. Genau, anders wird anders da. Geht nicht anders. Ja.
Spontanvergärung im Keller, lange Hefelagerung, kam das von dem, dass da die ansässigen Winzer quasi, dass die auch so eine Richtung gemacht haben, oder ist da das durch irgendeinen Weingeschmack oder irgendwie dann, dass da doch das möchte ich so machen?
Also Spontangärung war von Anfang an klar, weil ich der Überzeugung bin, dass das für die Weinstilistik relevant ist, um jetzt die Herkunft noch ein bisschen präziser in die Flasche zu bekommen. Der Vorteil, den wir damals hatten mit der Spontangärung, ist das, wir haben ja den Keller auch komplett neu hingestellt und wir konnten wirklich mit dem ersten Jahrgang 2011 in einen, ich sage mal, komplett neutralen Keller hinein, der jetzt noch nicht mit irgendwelchen selektionierten Hefen vorbelastet ist. Und damit sind von Anfang an nur die Weingartenhefen überhaupt in das Gebäude hineingekommen und andere haben nie eine Chance gekriegt, da Fuß zu fassen. Deswegen war es von Anfang an klar und hat eigentlich immer funktioniert, auch in so schwierigen Jahren wie 2014 oder 2016. Mhm. Also das war mir schon wichtig, lange Hefelagerung, auch aufgrund der Weinstilistik, hängt teilweise wahrscheinlich auch mit den Verkostungserfahrungen ab, auch auf diese viele schräge Sachen von der Weinakademie, was man kosten musste, was man sich am Anfang gedacht hat, na servus, und dann sie denkt, aber eigentlich ist es ja ziemlich genial. Und deswegen, ja, unter einem halben Jahr Hefelagerung gibt es eigentlich gar nichts bei uns. Okay.
Wie viele Hektar habt ihr?
Wir verarbeiten im Moment 6 Hektar. Mhm. Also wir waren schon bei 8 Hektar, haben aber dann aufgrund der ganzen Pandemie-Geschichte, wo keiner gewusst hat, wie es weitergeht, wie lange dauert der Wahnsinn, ein bisschen zurückgeschaltet und gesagt, schauen wir mal, wie es weitergeht. Man kann ja dann jederzeit wieder neue Sachen dazu nehmen.
Ich habe ja die ehrenvolle Aufgabe, ich darf immer auf das Kosten hinweisen und ich darf dich bitten, das, was du uns mitgebracht hast, auch ins Glas zu bringen. Okay. Danke sehr.
Aber gerne.
Sehr schön. Naja, das für die Show ist das.
Ja.
Nein, das ist bei relevanten Weinen, die jetzt auch lange Lagerfähigkeit haben, sind wir noch immer bei Kork geblieben.
Das heißt, ihr habt zwar beides, also ihr habt Schrauber und Kork, also aber...
Im Moment, wir sind sicher bei uns im Betrieb mittlerweile bei 75% Schrauber. Mhm. Und nur, ich sag mal, die Blaufränkisch-Lagenweine zum Beispiel oder unsere Bordeaux-Cuvée bzw. unseren Portwein korken wir noch. Mhm. Alles andere zahlt sich nicht aus.
Ich beschreibe mal die Flasche. Was einmal sehr präsent drauf ist, ist Salon 24 Pickel. Das heißt Pickel. Schon nee, Aufkleber. Oder Aufkleber.
Nein, es ist kein Rabattpickel, nein.
Plakette,
ja. Dann haben wir ein Etikett, das zweigeteilt ist. Der obere Teil schwarz mit Stefano oder Stefan O, je nachdem, wie man es aussprechen
oder
mag.
Oder Stefano.
Südlich der Alpen.
Ja. Geprägt, also erhaben in kleinen Blockbuchstaben, nein, das sind keine Blockbuchstaben, sondern kleinen Buchstaben. Das Weingut in Blockbuchstaben. Dann steht drunter in dem hellen Teil Ried Weinberg. Hilfe, was heißt das? So, ist ein Rätsel aufgegeben.
Quasi, ja. Ja? Das ist, weil wir versuchen natürlich alles aufs Logo, sprich das Stefano, und auch das zweite Logo aufzuhängen und das in der Mitte findet man dann schon.
Ja.
Bewusst nicht offensichtlich das untere.
Ja.
Hat unser Grafiker gemacht. Wo der
M und S kennt, hätte es auch.
Nein, und es könnte ein W, ein M sein, es ist ein C, ein S.
Ein M habe ich gesehen und ein S habe ich gesehen.
Ja, aber...
Naja, die Aufgabe war an den Grafiker, es soll nicht offensichtlich sein, das ist ihm ja gelungen, und aber es soll mit uns zu tun haben. Mhm. Deswegen, es steht auch in dem unteren Logo seit 2009, weil es unseren Betrieb ja wirklich erst seit 2009 gibt. Ja. Und da haben wir uns auch gedacht, es macht jetzt keinen Sinn, irgendein Familienwappen zu entwerfen, mit jetzt in die Heraldik einzusteigen oder sonst was. Nein, danke, interessiert mich nicht. Und nach einem halben Jahr ist der Grafiker dann mit dem gekommen Und die meisten lesen es, so wie du es jetzt hältst, nämlich von der falschen Seite. Aha, die fangen mit einem Hucks an.
Ja.
Man muss es aber von einer anderen Seite lesen.
Wie jetzt? So?
Genau. Pass nur auf, die Flaschen ist
ja offen. S-O-M.
Ein verkehrtes Kuss könnte es auch sein.
Was? Kuss? So, aber so ist es doch ein S, oder?
Ja, ja, aber so könnte man es
sagen. Som?
Ja, ich bin dazu.
Naja, ich bin da zu wenig kreativ jetzt, gell? Ja.
Es ist völlig trivial. Das sind einfach unsere Initialen.
Okay.
Ja, M und S.
Ja.
S-O von mir und M-K von meiner Frau.
Okay. Und das ist quasi auch erhaben. Einmal steht es in Rot und dann drunter in Weiß.
Eine positive Prägung.
Genau.
Ist das.
Danke. Wenn man die Flasche dreht, auf der linken Seite kommt dann Eisenberg DRC, Blaufränkisch 2018. 14%, nachhaltig Austria-Logo. Die Flasche hat einen Korkverschluss und oben auf dem Flaschenhals haben wir Eisenberg DRC, das Logo quasi. Mhm. So, ich bin.
Wir werden die Fotos auch verlinken und auch den Wein in unseren Show Notes verlinken. Mhm. Dann kann man das, dieses Bildrätsel kann man sich dann selbst, dem kann man sich selbst.
Ja, das haben wir schon verraten. Jetzt hätten wir es nicht, wir hätten das als Aufgabe geben sollen, dass die Leute dann in den reinschreiben in den Kommentaren, was sie glauben zu sehen, und dann wird eine Flasche verlost oder so.
Ja, ich mache es bei Verkostungen bei uns im Betrieb, mache ich es auch so. Also, es gibt normalerweise keine Auflösung.
Ja.
Also frühestens nach einer halben Stunde, da kriegen auch die Leute dann wirklich die Flasche in die Hand mit Schraubverschluss, dann können sie es drehen, wie sie wollen. Weil so mit den Korkflaschen haben wir schon die eine oder andere massive Sauerei gehabt. Und ja.
Tschüss. gewählt für heute, weil das der aktuelle Jahrgang ist. Ja.
Wir füllen Blaufränkisch sehr, sehr spät. Aus dem einfachen Grund, weil Blaufränkisch aus unserer Region hier in der Jugend sehr sperrig ist. Es hat sehr viel Gerbstoff, es hat sehr viel Säure, es hat Ecken, es hat Kanten und ist halt nicht ganz so zugänglich. Und es gibt halt genug Leute, die nicht die Möglichkeit haben, das perfekt zu Hause reifen zu lassen, zu lagern. Nicht jeder hat einen Weinkühlschrank, Weintemperierschrank zu Hause. Und da haben wir von Anfang an gesagt, ja, dann müssen leider wir halt den Job übernehmen. Und üblicherweise bleiben die Weine 4 bis 5 Jahre im Fass, bevor wir es überhaupt abfüllen. Und da jetzt bei Ried Weinberg, einer Einzellage in Deutschützen, reinsortig blaufränkisch, ist Jahrgang 18 gerade der aktuelle Jahrgang, der im Verkauf ist. Es kommt jetzt dann 19 und 21.
Cool.
Ich stelle mir das immer schwer vor und ich habe da eine kleine Anekdote. Wenn man irgendwo sesshaft sein will und dort Weinbau betreiben möchte, dann hat man ja doch, und da ist man ja Mitbewerb, kann man sagen. Dann hat man ja vielleicht manchmal das Gefühl, es bleibt nur das über, was die anderen nicht haben wollen. Wie sehr hast du dich da davor geschützt oder habt ihr euch davor geschützt?
Es ist im Südburgenland anders als in anderen Regionen. Mitbewerb war schon ein sehr essentielles Wort und ein sehr essentieller Unterschied von unserer Region hier zu anderen Regionen in Österreich, dass wir hier nicht wie Konkurrenten miteinander umgehen, sondern eben miteinander was für die Region tun. Und das war auch einer der Gründe, warum wir uns hier von Anfang an sehr wohl gefühlt haben. Weil du wirst nicht als wirklich Konkurrent gesehen. Es gibt einfach viel zu viel draußen am Markt, was wir hier beackern können. Das Südburgenland ist so eine kleine Region, die noch genug andere neue Betriebe vertragen würde, wenn sich es nur wer zutrauen würde.
Okay.
Und man sieht es auch an der, wenn wir die Eisenberg-Kapsel vorher erwähnt haben, über den Eisenberg-Verein. Wir versuchen da wirklich über den Verein, im Vorstand für die ganze Region zu arbeiten und nicht nur explizit für unsere Betriebe.
Ich bin auch die Anekdote schuldig. Ich war südlich der Alpen mit meiner Partnerin unterwegs und da gibt es ein Weingut, das von einem Sänger gekauft wurde. Und da hat es dann später die Meldung gegeben, dass der sich übergangen gefühlt hat vom Vorbesitzer, dass das die schlechteren Sorten waren und das hat man dann, oder er hat sein Geschick nicht gut in die Flasche bringen können, aber das war die Anekdote dazu, dass der dann gesagt hat, ja, man hat ihm schlechte Weingärten und Lagen verkauft. Und da war mein Gedanke, wie schützt man sich davor? Oder wie
lebt man sein? Das war hier eigentlich nicht das Thema. Ja. Also gerade in Deutschützen-Eisenberg, in der Großgemeinde, es sind sehr viele, sehr kleine Betriebe und sehr viele von den kleinen Betrieben hören auf. Mhm. Und die größeren Betriebe sind teilweise auch im Keller an ihren Kapazitätsgrenzen. Und so sind wir sehr, sehr schnell eigentlich zu tollen Lagen gekommen. Mhm. Und das war eigentlich nie ein Thema.
Das heißt, man kann jetzt eigentlich schon sagen, für Menschen wie dich, die das als Traum oder als Ziel vielleicht einmal hatten, Winzer zu werden. Jetzt war der richtige Zeitpunkt, vielleicht im Südburgenland einen Weingarten zu ergattern, weil absolut, vielleicht jemand aufhört und man hier aber auf Top-Anlagen zurückgreifen könnte.
Hm? Absolut. Ja? Ja. Nein, es sind auch in sehr bekannten Lagen, wie zum Beispiel am Eisenberg in einer Rizeibritz, die wirklich eine der Top-Lagen der ganzen Region ist, sind Weingärten, die man übernehmen könnte, die teilweise nicht mehr bewirtschaftet werden. Die Eigentümer leben irgendwo, sie haben keinen Connex mehr hierher. Und da ist sehr, sehr viel Potenzial eigentlich noch da.
Das ist eigentlich, ich habe das jetzt nicht am Schirm, aber Blaufränkisch und Winzer und so. Ja, naja, okay, ich glaube, meine Familie wird mir wahrscheinlich was pfeifen.
Das geht schon.
Dann komme ich nicht nur zum Podcasten her und zur Weintraufe und Weinfrühling, sondern könnte ich öfter kommen. Aber Kellerstöckl braucht ihr uns dazu.
Wenn es einen Weingarten gibt mit Kellerstöckl. Es gibt genug Bauplätze.
Ja.
Und das Interessante, man kann sich hier unten auch noch leisten. Es bleibt alles noch immer bezahlbar.
Christopher?
Meine Partnerin wird zuhören, ist auch Ärztin und die träumt schon länger von so einem Kellerstöckl.
Gibt es ein zweigeteiltes Kellerstöckl?
Du meinst meist ein
Doppelhaus. Sicher. Ich brauche einen Mitarbeiter.
Also, ja, okay, alles klar. Dieser Sänger, den ich besprochen habe, der ist mit einer Schauspielerin verheiratet und spielt auch selbst auf einer Theaterbühne. Meine Überleitung zu den Namen eurer Weine, die sich an Shakespeare anlehnen.
Ja.
Woher kommt das?
Ich muss ganz kurz unterbrechen. Spricht man das dann schon so aus? Trinculo, Prospero, Gonzalo? Das heißt, das ist dann auch Stefano.
Es sind alles eigentlich italienische Namen.
Ja.
Und insofern, ja, eben südlich der Alpen, Italien. Na, wie kam es zu dem Ganzen? Dadurch, dass wir den Betrieb komplett neu gegründet haben, hat sich auch die Frage gestellt, wie nennen wir den Betrieb? Üblicherweise nimmt man ja den Familiennamen und das reicht. Jetzt hatten wir aber mit unserem Familiennamen massive Probleme. Ich heiße Oberpfalzer. Wer merkt sich das? Wer kann das international aussprechen? Sucht man es im Internet, ist man in Bayern in der Oberpfalz, aber sicher nicht im Südburgenland. Das heißt, diese Option ist einmal ausgeschieden. Die zweite Option wäre gewesen, der Familienname meiner lieben Frau, die heißt allerdings Killer. Ist jetzt als Chirurgin schon ziemlich schwierig. Und fürs Weingut haben wir uns halt auch gedacht, du sprichst vielleicht
das Mörder werden.
Aber du sprichst vielleicht das falsche Zielpublikum an. Und damit haben wir gesagt, nein, zweite Option geht auch nicht. Und ich habe sehr, sehr lange von Stefan Oberpfalzer, Stefan O. et irgendwas als E-Mail-Adresse gehabt. Und dann haben wir irgendwann dieses Stefano gegoogelt und sind eben so bei Shakespeare gelandet, wo es einen Stefano gibt und der ist bezeichnenderweise ein immer leicht betrunkener Kellermeister. Damit war ganz klar, wie der Betrieb heißen muss. Und das zugehörige Stück von Shakespeare ist was eher Unbekanntes, ist Der Sturm, ein Spätwerk von ihm, das eben mit italienischen Adeligen und so weiter und so fort spielt und daher eben auch die Namen mit Trinculo, Gonzalo, Prospero.
Sind das Cuvées?
Nein, das sind in dem Fall alles reinsortige Blaufränkisch.
Okay, hassen die noch immer so? Oder?
Ja. Das heißt immer noch so, die einzigen Cuvées, die wir haben, ist eine Stefano Weiß, weil der Stefano Kellermeister Cuvée, dann eine Stefano Rot als Cuvée und Shakespeare selbst musste noch für unseren Portwein herhalten.
Hast du dann da was ändern müssen wegen den Riedenbezeichnungen? Oder wie
ist das dann? Weil wir haben die Riedenbezeichnungen, also die Riedenweine am Anfang noch nicht gemacht.
Okay.
Weil 2012, 14, 16 war Rieden noch überhaupt kein Thema. Mhm. Das hat dann angefangen, so um 17, 18, 19 herum. Und wir hatten die Weingärten in den diversen Rieden, haben die aber dann teilweise eben in anderen Weinen mitverarbeitet.
Also Ortswein oder ja, Gebietswein.
Das war ja damals auch noch nicht. Damals hatten wir nur Blaufränkisch Klassik und Reserve.
Ja.
Und die ganzen Riedenweine sind größtenteils in Prospero, unseren alten Weingärten, verschwunden. Und die haben wir dann Stück für Stück dort rausgelöst und Prospero mit anderen Weingärten, die wir dann dazugenommen haben, weiter am Leben erhalten. Mhm. Und damit haben wir eigentlich nichts von dem, was wir früher gehabt haben, mit dieser Hierarchie Trinkolo, der Spaßmacher des Königs, Gonzalo, der weise Berater des Königs und Prospero, der König selbst, an der hier Qualitätshierarchie haben wir nichts ändern müssen.
Okay. Unterscheidet sich dann in der Dauer des Ausbaus? Oder?
Nein, auch im Alter der Rebstöcke.
Okay.
Trinkolo, Gonzalo sind so maximal 20-jährige Weingärten. Prospero waren dann 50, 60-jährige Weingärten. Cool. Und jetzt, da sind wir bei den Riedenweinen, die drei, die wir füllen, die sind alle 50 plus alt. Mhm. Und alles, was jünger ist, ist dann in unsere Rosés gegangen.
Ein junger Weinbaubetrieb eigentlich und über 50 Jahre alte Rebstöcke. Also du hast alles richtig gemacht.
Weiß ich nicht. Aber das ist das,
also was jetzt
das
mein
ist
Eindruck
halt das Tolle, ja. Dass man auch da in der Region wirklich die Chance bekommt, solche alten Weingärten zu übernehmen. Weil einfach viel alte Weingärten da sind. Und es sind dann zwar vielleicht oft kleine Weingärten, zwei Reihen da, drei Reihen dort. Man ist viel unterwegs zwischen den einzelnen Parzellen. Aber es sind halt sehr wertvolle Weingärten dann. Und dann geht's.
Ich habe gerade kurz nachgedacht, also meine Freundin ist Thomas Bernhard-Fan. Bei uns wären dann die Weine alle irgendwelche Beleidigungen wahrscheinlich.
Ah ja, mein Gott. <nein. lacht>
Irgendwelche alten Burgtheater-Schauspieler, die vernannt werden.
Aber das fällt auch auf.
Es fällt auch auf, ja. In der Zusammenarbeit mit deiner Frau, die beruflich auch sehr eingesetzt ist, wer ist der Intendant, wer ist der Regisseur bei euch?
Nein, das ist eigentlich alles gemeinschaftlich geführt.
Okay, ja,
teilst du das. Nein, es ist fair jetzt auf. Nicht so. Es sind einfach manche Bereiche wie Kellerwirtschaft, was sicher einfach nur ich mache, einfach von der Zeit her und so weiter und den Maschinen, bla bla bla, sie muss auf ihre Finger doch aufpassen als Chirurgin.
Mhm.
Und das,
gibt es keine Rollenaufteilung?
Kollektiv.
Kollektiv, sehr schön gesagt.
Es hat sich ja jetzt sehr positiv quasi angehört, dass du gesagt hast, du hast jetzt da was gefunden und sie haben dich quasi aufgenommen, weil sie sehr freundlich sind hier und die haben dich mitarbeiten lassen oder haben gesagt, du darfst unsere Gerätschaften oder unseren Keller benutzen und so. Mhm. Ist das Glück oder ist es, weil da eh alle so sind von der Region her, wenn man jetzt jemanden empfehlen würde, der die gleiche Idee hat, dass dem jetzt nichts passiert, dass er über den Tisch gezogen wird oder so?
Mit Glück hat das sicher nichts zu tun. Es kommt sicher viel auch daher, wie man auf die Leute zugeht.
Mhm.
Wenn ich jetzt sage, ich komme halt aus Wien, aus Salzburg und ich weiß alles besser und erkläre denen jetzt, wie die Welt funktioniert,
dann
werde ich ziemlich lang ziemlich allein sein.
Mhm.
Aber wenn man sagt, man will das machen, es interessiert und man geht auf die Leute zu, dann ist es, glaube ich, auch heute noch so. Also ich habe auch, wo wir damals profitiert haben, dass uns jemand geholfen hat, mache ich jetzt für jemand anderen, der hat ein Kellerstöckel gekauft und hinten Weingarten dabei, dem mache ich halt jetzt den Wein.
Mhm.
Weil er kann nicht, er hat nicht und uns tut es nicht weh, wenn wir das mitmachen. Und ich glaube, es hat sich da diesbezüglich nichts geändert bei den Betrieben hier.
Weil man in dieser Region sich gegenseitig hilft, weil man erkannt hat, weil man sich stärkt mit den anderen, tut es der ganzen Region gut. Ne?
Weil wir so eine kleine Region sind und wir können es uns eigentlich auch nicht leisten, dass irgendein Betrieb hier schlechten Wein macht.
Ja.
Weil wir wollen nicht, dass irgendwas mit zweifelhafter Qualität die Region verlässt, weil es fällt dann auf uns alle zurück.
Das heißt, wir bräuchten noch an die Zuhörer, falls irgendwo Köche unterwegs sind, die auch gerne Wein machen, die sollen bitte hier sich im Südburgenland ansiedeln, weil die Gastronomie wäre noch ausbaufähig.
Massiv ausbaufähig. Ja, das ist natürlich dadurch, dass die Region, es leben sehr, sehr viele Pendler hier.
Mhm.
Dadurch, dass es in der Gegend kaum Jobs gibt, pendeln halt sehr, sehr viele. Also als Wochenpendler, Wien, Graz oder sonst was. Und wenn man keine Einheimischen hat, ist es halt in der Gastronomie ganz, ganz schwer.
Ja. Ein Michelin oder hat er mehr, der Cencic eigentlich? Ist das ein Michelin?
Michelin gar nicht.
Gar nicht Michelin?
Der einzige Michelin ist ein grüner Michelin und das ist am Marbach.
Okay.
Das ist der Philipp Grobert. Ja.
Also man kann da sicher hier sich mit guter Küche, kindert man auch was.
Ja, ja, so, dass man, der Jürgen Cencic hat drei Hauben.
Ja.
Also das...
Dass man mehrere Stationen haben, wo man hinfängt. Man kann sich hier super mit dem Rad von A nach B bewegen. Lach nicht. Christoph lacht mich gerade aus.
Es gibt auch E-Bikes.
Ja. Nein, also es ist auf jeden Fall so, du verwandelst dich zu einem Tourismus-Spezialistin, zum Immobilienmaklerin und Gastronomie.
Wenn ich selber das Geld hätte, kehrt die Ratschen mir. Ja, aber ich habe noch keinen Lotto-Sechser gemacht, aber ich müsste mal anfangen zu spielen, glaube ich, damit es
besser wird.
Wirklich? Okay, dann probiere ich das heute. Bei diesem jährlichen Wetter, sollte ein Lotto-Sechser machen, lade ich euch alle in die Ratschen.
Wir haben uns verleiten lassen, aufgrund der Faszination des Quereinstiegs, dass wir über den Wein sprechen. Wir haben ihm jetzt ein bisschen Zeit gegeben. Deine Einschätzung, deine Expertise dazu bitte.
Mir schmeckt das sehr gut, deswegen ist mein Glas bis auf einen kleinen Nipp schon fast leer. Mhm. Ich finde, man merkt eben die 14% nicht an, weil das ist oft so, dass... Es gibt ja Leute, die auf die Etiketten schauen und dann sagen, nein, da steht mir jetzt zu viel drauf, aber das finde ich jetzt dann, das, wenn da 15, 16 oder sowas vielleicht draufstehen würde. Aber ja, super easy drinking. Wäre eher dunkelbeerig, jetzt nicht lila oder Himbeer, sondern ich kann es gar nicht sagen, also dunkelbeerig und die Würze, die man vom Eisenberg quasi jetzt nicht verstecken kann. Gut zum Trinken. Wie spät haben wir es jetzt? Ich weiß gar nicht. Schon mit nach der Mittagszeit kann man gut so oder auch zu irgendwas dazu trinken.
Ist beim Hauptgang schon gut dabei.
Ja, und einen leichten Vanille-Touch hätte ich. Ja, aber nicht überholzt oder so irgendwas, sondern angenehme Holzeinlage. Und wahrscheinlich auch dadurch, dass er viel Zeit hatte, deswegen ist er wahrscheinlich schon leer, weil er so gut ausbalanciert ist und... Ja. Trinkig. Danke für diese Auswahl.
Gut, wir haben den Weinbau besprochen, wir haben die Beherbergung besprochen. Ihr habt das Gästezimmer mal gesagt.
Ist noch was frei? Nee, gell? Weinfrühling?
Was ist Wein?
Weinfrühling ist noch was. Da muss man schon.
Also kommen sicher 2 bis 3 Anfragen im Moment jede Woche. Mhm. Aber die meisten buchen eigentlich von einem Jahr aufs nächste. Mhm. Also wir sind sicher seit Herbst oder was ist das erledigt. Mhm. Also da haben wir Gäste, die kommen jetzt, glaube ich, das dritte Mal aus Deutschland. Mhm. Dadurch, dass es jetzt die letzten Jahre immer sehr gut mit dem 1. Mai-Feiertag gelegen ist, kommen die für 4 bis 5 Nächte, sonst zahlt sie einfach die Anreise nicht aus. Mhm.
Das wollte ich eben fragen, die Faszination dafür ist bei dir oder deiner Frau oder bei beiden aus der Kindheit gerührt, dass ihr das macht, Beherbergung und Weinbau oder einfach allgemein nur die gemeinsamen Interessen?
Eigentlich nur Zweiteres, also von der frühkindlichen Prägung her wäre da eigentlich nichts da.
Bei beiden nicht. Nein. Okay, also nicht weitergeführt aus alten Traditionen.
Nein, gar nichts. Also auch weder, wie ich vorher erwähnt, also weder landwirtschaftlich noch gastronomisch noch irgendwas vorbelastet.
Also ein kompletter Einstieg in das Ungewisse.
Genau.
Von der Größe her bleibst du so? Oder
wahrscheinlich, ja. Also ich sage mal so, da sind wir eigentlich sehr flexibel. Sollte sich der Weinmarkt wieder stabilisieren, sollte auch wieder gerade mehr Nachfrage nach Blaufränkisch da sein, was wahrscheinlich in ein paar Jahren wieder der Fall sein wird, dann werden wir uns wahrscheinlich auch wieder etwas vergrößern. Es war aber nie der Plan, sehr viel größer zu sein. Mhm. Also einen Keller von Anfang an so auf 20.000, 25.000 Flaschen pro Jahr ausgelegt. Wir gesagt haben, das passt für uns. Wir wollen auch nicht bei den ganzen großen Händlern drinnen sein, weil dafür sind wir zu klein. Das wollen wir eigentlich nicht, sondern wir wollen mit kleinen regionalen Partnern arbeiten und deswegen eben die Entscheidung klein und im Speziellen dann nicht den 101. Standard Blaufränkisch zu machen, sondern ein bisschen andere Weinstilistik, die vielleicht wir glauben, dass es für uns interessanter ist oder was die Richtung, was wir persönlich halt gern trinken. Und aus dem heraus sind auch die Geschichten mit dem Portwein entstanden. Aus dem heraus ist auch entstanden, dass wir seit über 10 Jahren mit Betoneiern arbeiten. Dass man einfach sagt, jetzt da, nur die Kopie von irgendwas zu sein, da ist man schon Zweiter. Mhm. Da, der Platz ist vergeben. Das ist völlig uninteressant. Und deswegen da auch bewusst nicht die Suche nach was anderem, sondern bewusst das umzusetzen, was wir selber gerne eigentlich haben. Mhm. Ohne, aber man darf halt dabei den Markt nicht natürlich aus den Augen verlieren, wenn wir 20.000 Flaschen selber trinken, das geht sich einfach nicht aus, mhm. nicht lang.
Ja, klar. Für alle, die so Quereinsteiger sein wollen, habe jetzt ein bisschen durchgehört, Weinakademie, sich einmal selbst schärfen auf das Ganze, kann nicht schaden. Und dann haben wir jetzt zum ersten Mal gehört, dass in Klosterneuburg diese berufsbegleitende Ausbildung praktisch mhm. möglich wäre. Weitere indiskrete Frage, ich bin für das zuständig. Wie schaut es dann in vielen Jahren weiter aus mit dem Ganzen? Gibt es da Interessenten, die sagen, okay, da wollen wir mitarbeiten, da gibt es...
Ehrlich gesagt, wir sind jetzt noch nicht in dem Stadion, dass man sagt, wir überlegen uns...
Das habe ich gesagt, viele Jahre.
Natürlich. Nein, es ist im Moment überhaupt kein Thema.
Ja.
Mal schauen, wie lange wir es machen, wie lange es wirklich auch Spaß macht. Mhm. Weil wenn es nicht mehr Spaß macht, sollte man eigentlich möglichst schnell aufhören damit. Mhm. Weil das merkt man dann sofort im Glas, dass das nicht mehr passt. Und dann werden wir einfach mal weiterschauen. Also es ist jetzt nicht geplant, dass man sagt, in 10 Jahren oder was hören wir auf oder sonst was. Weil, mein Gott, nur solange es Spaß macht.
Ja, ich habe wegen dem gefragt, weil mir ist jetzt in den vielen Folgen, die Gespräche, die wir geführt haben, ist uns ja einiges untergekommen. Und wir haben zuletzt eben auch das Thema gehabt, da ist ein Quereinsteiger von extern der Familie überhaupt der Architekturausbildung gemacht hat. Der hat gesagt, beim Winzer da mehr mitarbeiten, da ist über eine Verwandtschaft in das Ganze reingekommen und der hat gesagt, na, da steige ich jetzt mit ein und hätte ja sein können, dass da sich schon der eine oder andere interessiert.
In der Verwandtschaft, also Schwester und Schwager, die interessiert das absolut nicht und ansonsten wüsste ich nicht viel von Verwandtschaft. Okay. Aber der Plan ist, dass wir zwei das dann gemütlich machen und im Speziellen, wenn irgendwann einmal meine Frau nicht mehr in Salzburg ist, dass wir das dann noch mehr gemeinsam machen, mhm. dann größer oder kleiner werden wir einfach sehen. Also Nachfolgeregelung gibt es noch keine.
Spezieller Moment im Jahr, was da am liebsten ist? Oder Monat? Oder Saison?
Es geht nicht einer. Es ist im Prinzip immer eigentlich jetzt um die Jahreszeit, wenn es endlich wieder schön wird und du kannst endlich, jetzt gehst raus und jetzt entscheidest du eigentlich den Jahrgang. Mhm. Sowohl für heuer als auch fürs nächste Jahr. Und der zweite Punkt, im Unterschied zu vielen Kollegen, ist nicht die Lese per se, sondern wenn ich mit der Lese fertig bin.
Okay.
Das wird dann
man durchschnaufen kann, wenn man
genau,
ist.
Und, ganz genau. Ja. Also die Lese selber ist einfach die stressigste Zeit. Mhm. Aber wenn alles einmal herinnen ist und dann so und danke.
Und wenn wir jetzt so ein bisschen zurückblicken, was war der schönste Moment? Ich meine, das kommt natürlich eh noch in unserem Verhör, aber gibt es etwas, wo du sagst, okay, da hast du gewusst, die Entscheidung war 100% die richtige?
Boah. Das war wahrscheinlich, dass wir unerwarteterweise mit dem ersten Prospero, den wir gemacht haben, im Salon sofort waren.
Mhm. Ja, das ist ja eine Krönung quasi.
Quasi, ja, und das gleich mit dem ersten Jahrgang, den wir wirklich selber komplett allein gemacht haben mit 2011, dass wir mit dem Wein gleich im Salon waren.
Ja. Mhm. Ich meine, keine Frage, ist dann wieder ein bisschen ein leichter Druck wieder, dass man sagt, man hängt an, aber es ist doch eine
Sache. Ja, den macht man sich aber auch nur selber.
Mhm. Ja. Ja, ich habe schon angesprochen, wir haben das kleine Verhör zum Schluss. Das ist der Moment, wo ich das Glas nehme, mich zurücklehne und der Korne das Wort übergebe.
Ein Essen, das ich niemals wieder essen möchte.
Hui. Austern.
Mhm. Lass mal so stehen. Ja, die kriegt man nicht.
Da hast du schon verraten, Corny, da hast du auch deine Erfahrungen
gemacht. Ja,
auch immer wieder auch probiert und auch ganz frisch und in Frankreich, wo man sagt, in Österreich wird es sowieso, ist man sowieso zu heikel, aber auch in der Bretagne oder sowas, wo man weiß, die Dinger waren wahrscheinlich vor 12 Stunden noch im Meer. Es ist nicht meins.
Ja. Ja, und es passt dann nicht zu Blaufränkisch, kann ich sagen.
Die nein, Kombination Blaufränkisch wird einfach sehr metallisch.
Dann. Ja, nein, das funktioniert gar nicht. Der beste Weinmoment meines Lebens war. Hast du es vorweggenommen, Christoph, wahrscheinlich?
Nein, es kann ja, muss ja nicht der eigene Wein gewesen sein.
nein, ich habe auch jetzt gar nicht an meinen Wein gedacht, den wir selber gemacht haben. Es war sicher einer, der, wie wir mit der Weinakademie fertig waren. Mhm. Das war schon, ja.
Da kann man schon stolz drauf sein. Das schlimmste Weinerlebnis hatte ich als...
Mir, liebe Freunde, wie wir den Betrieb gegründet haben, eine Flasche Alter Knabe geschenkt haben.
Oh.
Die steht noch immer bei mir
ja,
im Büro.
Ja, hast du nicht zum Kochen genommen oder so? Nicht einmal zum nicht Kochen? Einmal
nein, okay. Also da ruiniere ich mein Essen nicht damit.
Wenn ich nur noch eine Rebsorte trinken dürfte, wäre es?
Pinot.
Hast du einen Pinot?
Leider nein.
Okay.
Also wir wollten Pinot Noir setzen, weil ich liebe die Rebsorte. Mhm. Wir haben nur einfach hier den Boden nicht dafür.
Okay.
Hannersberg würde gehen, der Schützen-Eisenberg, es sind zu schwere Böden. Das wird roter Wein, aber nicht Pinot Noir.
Mhm.
Und deswegen leider nein.
Mein perfektes Katerfrühstück.
Ui, dazu müssen wir mal einen Kater haben. Ham and Eggs.
Gute Wahl und ist öfters vorkommen mit Ei. Wird Ei, das oft
ja,
weg,
das ist
werden die Beschwerden oft weggegessen.
Naja, außerdem zu Ham and Eggs könnte man dann einen Schluck Champagner trinken.
Mit Sprudel ist auch immer.
Genau, also, Sprudel hilft da immer.
Mit dieser Person würde ich gerne eine Flasche Wein teilen.
Hui.
Shakespeare hätte jetzt gesagt.
Weiß ich nicht. Weiß ich gar nicht, ob Shakespeare, weil ich keine Ahnung, ob der Kerl wirklich was getrunken hat.
Aber ob der das dann cool findet, wenn es was gibt, wo seine Sachen drauf sind.
Nein, fällt mir jetzt eigentlich niemand ein.
Das öfter mit der Gattin, ne? Lassen wir uns auf das.
Nein, fällt mir jetzt so konkret weder eine Persönlichkeit ein oder sonst jemand. Ne?
Mein peinlichster Restaurantmoment war?
Ich musste, es war zwar in der Karibik, aber doch, einem ganzen Hotel erklären, dass spezieller Wein gekorkt hat.
Mhm.
Und die haben das als Spezialität empfunden. Und nach der 6. Flaschen, die dann endlich richtig in Ordnung war, haben die auch verstanden, warum ich ihnen 5 Flaschen zurückgeschickt habe.
Okay.
Es war sehr unangenehm eigentlich.
Eine kulinarische Sünde, die ich heimlich liebe.
Käse, lieber Kiss-Semmel.
Aha, ja. Und der Cola dazu?
Nein, Cola
das
nicht.
Das ist ein Katerfrühstück.
Cola
und lieber Kiss-Semmel.
Ist mir zu süß.
In 10 Jahren werde ich diesen Wein trinken.
Irgendwas aus der Burgund.
Mhm. Pinot. Und meine Abschlussfrage: Mein letztes Glas Wein soll sein.
Auch ich bleibe bei Pinot Noir. Absolut.
In diesem Sinne dürfen wir uns für ein sehr aufschlussreiches Gespräch bedanken, das Mut macht zum Quereinsteigen. Schauen wir mal, was da die Nachwirkungen sind nach dieser Folge.
Türen stehen offen im Südburgenland.
Ja, offensichtlich. Mhm. Wir verlinken das Weingut, den Wein in unseren Shownotes. In den Instagram-Kanälen wird man die Fotos sehen von der Flasche, weil wir das Bilderrätsel nicht ganz so professionell gelöst haben, wie wir es gehofft haben. Wir bedanken uns und in diesem Sinne Prost, Mahlzeit.
Prost.
Prost. Prost. Prost.
Das war's für heute mit Prost Mahlzeit. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns ein Like da. Folgt uns überall, wo es Podcasts gibt und erzählt euren trinkfreudigen Freunden davon. Feedback, Weinverbrechen und Liebesbriefe gerne an office@prostmahlzeit.at. Bis zum nächsten Mal und vergesst nicht, ein guter Wein ist zu schade für schlechte Gesellschaft.